Unser Thema heute zur Predigt lautet die Vorbereitung auf die Wiederkunft des Herrn. Ein eigentlich zeitloses Thema, aber vielleicht heute auch ein etwas, na sagen wir, in Vergessenheit geratenes Thema. Gehörte und gelesene Worte prägen unser Leben, sagen uns Wissenschaftler. Sie beeinflussen unsere Gedanken und bestimmen letztlich den Verlauf unseres Lebens. Deshalb heißt es wohl auch in der Bibel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Worte und Gedanken bestimmen unser Leben. Johannes stellt uns in seinem Evangelium den menschgewordenen Sohn Gottes als das Wort Gottes vor. Immer dann, wenn ein Mensch das Wort Gottes in sein Leben aufnimmt, verändert sich sein Leben. Er erkennt einen neuen Sinn in seinem Leben. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu seinem Nächsten bestimmen hinfort sein Denken und sein Handeln. Mit dieser Zielsetzung hat Gott uns Menschen einmal erschaffen, zum Bilde Gottes, zum Gegenüber Gottes. Wer zu diesem Ursprung zurückfindet, durch das gläubige Aufnehmen von Gottes Wort, der findet letztlich das wahre Leben, was nach Gottes Plan einmal wieder ins ewige Leben einmünden soll. Ich denke, dass wir von diesem wunderbaren Ziel unserer Wanderschaft nicht mehr weit entfernt sind. Christus wird bald wiederkommen und mit ihm das ewige Leben. Unseren Predigttext lesen wir heute aus Matthäus 24. Matthäus 24, die Verse 42, 44 und 46. Matthäus 24, 42. Dort sagt er: Darum wachet, denn ihr wisset nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und Vers 44. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und Vers 46, selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Soweit unser biblisches Leitwort, was uns mahnt, die Vorbereitung auf die Wiederkunft unseres Herrn nicht aus den Augen zu verlieren. Ich möchte in dieser Predigt über das Thema unserer Vorbereitung auf dieses Ereignis, ich denke, das ist das wichtigste Ereignis im Leben von Menschen, im Wesentlichen ausgewählte Zitate von Ellen White vortragen. Sie haben mich beim Lesen ihrer Bücher besonders angesprochen und mir Erkenntnisse vermittelt, die mein Glaubensleben geprägt haben und noch weiter prägen. So hoffe und bete ich, dass sie auch euch etwas sagen und euer Leben beeinflussen, denn ich denke, dass die Zeit naht und wir nicht mehr viel Zeit haben, bis unser Herr kommt. Christus liebt seine Gemeinde über alles und will uns für das ewige Leben vorbereiten. Hören wir uns nun die ausgewählten Zitate einmal an. So sehr der Glaube und die Frömmigkeit auch schwinden, schreibt sie, so gibt es in den Kirchen überall auf der Welt doch noch wahre Nachfolger Christi. Ehe Gott zum letzten Mal die Welt mit seinen Gerichten heimsucht, wird sein Volk erweckt werden zu der ursprünglichen Gottseligkeit, wie sie seit dem apostolischen Zeitalter nicht mehr gesehen wurde. Der Geist und die Kraft Gottes werden über seine Kinder ausgegossen. Zu der Zeit werden sich viele von den Kirchen trennen, in denen die Liebe zur Welt die Stelle der Liebe zu Gott und seinem Wort eingenommen hat. Viele Prediger und viele Laien werden mit Freuden jene großen Wahrheiten annehmen, die Gott hat verkündigen lassen, um ein Volk für die Wiederkunft des Herrn vorzubereiten. Das sind erstaunliche Aussagen, finde ich, für unsere Zeit und für die Zeit, die noch kommt. Viele Prediger und viele Laien werden mit Freuden jene großen Wahrheiten annehmen. Das klingt herrlich. Der Missionsauftrag Jesu, geht hin und predigt das Evangelium aller Kreatur, gilt besonders uns heute. Es ist aktueller als je zuvor, denn die angenehme Zeit der Gnade wird bald enden. Denn es heißt, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. So lautet die aktuelle Botschaft Gottes für unsere Zeit. Menschen warten darauf, dass wir ihnen die Botschaft von der Versöhnung durch den Glauben an Jesus bringen und sie einladen zu kommen, denn die Zeit ist weit fortgeschritten. Nur wer wie Christus die Menschen zu erreichen sucht, schreibt sie, wird wahren Erfolg erzielen. Der Heiland verkehrte mit ihnen als einer, der ihr Bestes wünschte. Er erwies ihnen persönlich Teilnahme, half ihren Bedürfnissen und gewann ihr Vertrauen. Dann gebot er ihnen, folget mir nach. Ein weiteres Zitat, was mehr die Gemeinde nach innen betrifft, lautet: Diejenigen, die großes Licht und kostbare Vorrechte gehabt haben, sie aber ungenutzt ließen, werden aufgrund dieses oder jenes Vorwandes von uns gehen. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, werden sie den Täuschungen des Feindes in der letzten Zeit erliegen. Andererseits aber, wenn der Sturm der Bedrängnis wirklich über uns hereinbricht, werden die wahren Schafe die Stimme des Herrn hören. Sie werden selbstverleugnende Anstrengungen unternehmen, um die Verlorenen zu retten. Und viele, schreibt sie, die von der Herde abgeirrt sind, werden zurückkommen, um dem großen Hirten zu folgen. Das Volk Gottes wird fest zusammenstehen und dem Feind eine einige Front bilden. Das sind zwar ernsthafte, aber auch ermutigende Worte. Besonders die Aussage, dass viele, die von der Gemeinde irgendwann weggingen, zurückkommen werden. Das können unsere Kinder und Enkelkinder sein oder Menschen aus unseren Familien oder Freunde, die einmal sabbats neben uns in der Gemeinde gesessen haben. Schon über viele Jahre und Jahrzehnte verlieren wir weit über 50% unserer Kinder an diese Welt. Viele werden von ihnen zurückkommen, sagt uns der Geist der Weissagung. Eine Ermutigung, weiter für sie zu beten, die weggegangen sind, besonders wenn es sich um unsere Kinder und Enkelkinder handelt. Also gebt nie auf, für sie zu beten, solange ihr lebt. Das Gebet ist der Schlüssel, ein Wort, das ich sehr liebe. Das Gebet, sagt sie, ist der Schlüssel in der Hand des Glaubens, der uns die Kammern des Himmels öffnet, in denen unermessliche Schätze der Allmacht ruhen. Ein wunderschönes Wort aus dem Buch Der Weg zu Christo. Es ist heute unsere Aufgabe, unsere Herzen Christus zu übergeben, damit wir zubereitet sind für die Zeit der Erquickung vom Angesicht des Herrn, zubereitet zur Geistestaufe, die kommen wird. Das hatten wir gelesen. Das ist eine persönliche Botschaft an uns, die wir heute hier zum Sabbatgottesdienst sind. Unsere Herzen dem Heiligen Geist zu öffnen und ihm zu gestatten, unser Leben zu verändern und zu führen. Die Bibel lehrt nicht die heute in den Kirchen weit verbreitete Auffassung, einmal erlöst, immer erlöst. Die Nachfolge Jesu ist ein täglicher, um nicht zu sagen stündlicher, ein täglicher Prozess, und braucht die täglich von Neuem vollzogene Übergabe unseres Willens und Lebens an Jesus Christus. Jeden Tag von Neuem. Jesus schreibt uns im Brief an unsere Gemeinde Laodicea: Ich stehe vor der Tür eures Herzens und klopfe an. Die Tür von Laodicea ist zu, sonst würde er nicht anklopfen müssen. Wer meine Stimme hören wird, sagt er, zu dem will ich einkehren und das Freundesmahl mit ihm halten und er mit mir. Etwas, was wir jeden Tag neu erfahren können, wenn wir Jesus das Recht geben, sich auf den Thron unseres Lebens zu setzen, dort, wo wir normalerweise gerne sitzen, dort will er sitzen. Wer das noch nicht getan hat, dem empfehle ich es, das noch heute auszuprobieren. Wer in einfachem kindlichen Glauben auf Christus blickt, wird durch das Wirken des Heiligen Geistes der Natur, der göttlichen Natur ähnlicher werden. Das ist ein Geheimnis, was Gott uns schenkt. Lasset uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Das Evangeliumswerk auf unserer Erde wird mit dem gleichen Werk der Ausgießung des Heiligen Geistes in großer Macht und Herrlichkeit abgeschlossen, genauso wie es einmal begann zu Pfingsten. So sagt es uns Gottes Wort. Gott führt seine Kinder Schritt für Schritt, heißt es weiter. Er bringt sie zu verschiedenen Prüfungspunkten, denkt mal an euer Leben, um zu offenbaren, was in ihren Herzen ist. Einige bestehen in einem Punkt, bejahen das, scheitern aber beim nächsten. Bei jedem fortgeschrittenen Punkt wird das Herz gründlicher geprüft. Einige sind willig, einen Punkt anzunehmen, bringt Gott sie aber zu einem anderen Testpunkt, ziehen sie sich zurück und stehen abseits, weil sie sehen, dass es direkt einen gehegten Götzen betrifft. Hier haben sie die Gelegenheit zu erkennen, was Jesus aus ihrem Herzen ausschließt. Sie schätzen irgendetwas höher ein als die Wahrheit und ihre Herzen sind nicht bereit, Jesus zu empfangen. Das sind Worte, die uns vielleicht nicht gefallen. Besonders dann, wenn Gott seinen Finger auf einen Bereich unseres Lebens legt, den wir bisher vor Gott verschlossen haben. Und ihn nur als eine persönliche Angelegenheit unseres Lebens betrachtet haben. Jesus möchte, dass wir alle Bereiche, ausnahmslos alle Bereiche unseres Lebens, seiner Leitung unterstellen. Erst dann kann er unser Leben verändern
so wie er es will.
Anders als wir Menschen interessiert sich Gott nicht so sehr für Äußerlichkeiten, sondern für unser Herz, für unsere Gedanken, für unsere Empfindungen. Er will auch die Quelle unseres Lebens reinigen und will unser Leben besitzen. In der letzten Zeit auf unserer Erde muss jeder für sich selbst vor Gott stehen, schreibt der Prophet Hesekiel, wenngleich Noah, Daniel und Hiob im Lande wären, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, würden sie weder Söhne noch Töchter, sondern allein ihre eigene Seele durch ihre Gerechtigkeit erretten. Am Ende stehen wir alle nur alleine da. Das heißt, jeder mit seinem eigenen Leben vor Gott. Die Frau kann nicht für den Mann eintreten. Und der Mann kann nicht für die Frau eintreten. Auch nicht die Kinder für die Eltern oder die Eltern für die Kinder. Im Gleichnis der 10 Jungfrauen bitten, ihr kennt das, die 5 Törichten, im entscheidenden Augenblick von den 5 Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Aber das geht nicht. Das funktioniert nicht. Es kann nicht ein anderer für dich glauben. Es kann nicht ein anderer für dich fromm sein. In der großen Kampf schreibt Ellen White erstaunliche Dinge über die letzten Ereignisse. Sie schreibt als krönende Tat, in dem großen Drama der Täuschung wird sich Satan als Christus ausgeben. Die Kirche hat lange bekannt auf die Ankunft des Heilandes als das Ziel ihrer Hoffnung zu warten. Nun wird der große Betrüger den Anschein erwecken, dass Christus gekommen sei. In verschiedenen Teilen der Erde wird sich Satan unter den Menschen als ein majestätisches Wesen von verwirrendem Glanz offenbaren, das der von Johannes in der Offenbarung gegebenen Beschreibung des Sohnes Gottes gleicht. Die Herrlichkeit, die ihn umgibt, ist unübertroffen von allem, was sterbliche Augen je gesehen haben. Es ertönt der Jubelruf, Christus ist gekommen, Christus ist gekommen. Das Volk wirft sich anbetend vor ihm nieder. Während er seine Hände erhebt und segnet, wie Christus seine Jünger segnete, da er auf Erden lebte. Seine Stimme ist weich und gedämpft, doch voller Wohlklang. In milden, bemitleidenden Worten bringt er einige derselben gnadenreichen himmlischen Wahrheiten vor, die der Heiland einst aussprach. Er heilt die Gebrechen des Volkes, behauptet dann in seinem angemaßten Charakter Christi, dass er den Sabbat in den Sonntag verändert hat und gebietet allen den Tag, auf dem nun sein Segen ruhe, zu heiligen. Er erklärt, dass alle, die bei der Feier des 7. Tages, also des Sabbats, bleiben, seinen Namen lästern, da sie sich weigern, auf seine Engel zu hören, die er mit Licht und Wahrheit zu ihnen sandte. Das ist eine starke, beinahe überwältigende Täuschung. Der große Kampf auf Seite 624. Hier denken wir an die Worte Jesu aus Matthäus 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen, die große Zeichen und Wunder tun, dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt werden. Die letzte Zeit vor dem Kommen unseres Herrn wird offensichtlich kein Spaziergang sein. Man wird uns wegen unserer Sabbatheiligung angreifen, so wie wir es eben gelesen haben. Wir denken an das Wort aus Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist Geduld, oder besser, hier ist Standhaftigkeit der Heiligen. Hier sind die da halten die Gebote Gottes, einschließlich des Sabbatgebotes und den Glauben an Jesu. Der Zeitabschnitt, in dem wir heute leben, soll für die, die darum bitten, der Zeitabschnitt des Heiligen Geistes sein. Schreibt sie in Zeugnisse an die Prediger auf Seite 506. Deshalb sollten wir täglich um die Taufe mit dem Heiligen Geist beten. Für uns persönlich, für unsere Familien und für unsere Gemeinden. In Christi Gleichnisse lesen wir ein interessantes Wort. So soll der Christ, schreibt sie, mit Geduld auf den Ertrag des Wortes Gottes in seinem Leben warten. Oft, wenn wir um die Gnadengaben des Geistes bitten, hört Gott in Erhörung unserer Gebete, indem er uns in Umstände versetzt, in denen diese Früchte, um die wir ja beten, reifen können. Aber wir verstehen seine Absicht nicht, sondern wundern uns und sind enttäuscht. Und doch können sich diese Gnadengaben nur in einem Prozess des Wachsens und des Fruchtbringens entwickeln. Unser Beitrag dazu besteht darin, Gottes Wort zu empfangen und festzuhalten, wobei wir uns völlig seiner Herrschaft unterstellen. Dann wird er sein Ziel erreichen. Ich denke, wir haben alle solche Situationen schon erlebt. Wir beten um etwas und es kommt völlig anders, als wir es erwartet haben, als wir gebetet haben. Wir sind natürlich enttäuscht und verstehen Gott nicht. Dabei ist die veränderte Situation genau das Umfeld, was Gott zugelassen hat, um unsere Gebete zu erhören. Wer bei Jesus und seinem Wort bleibt, steht immer auf der Seite des Siegers. Jesus wird seine Gemeinde, die ihm vertraut und sich dem Wirken des Geistes Gottes täglich öffnet, nie, nie im Stich lassen. Jesus hat uns versprochen, ich werde sein bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Ich werde nie von eurer Seite weichen. Ich werde euch nie verlassen. Niemand darf euch aus meiner Hand reißen. Es wird Zeiten geben, wo es so aussieht, als ob die Gemeinde fällt. Wir haben das hier auch schon ein bisschen erlebt. Aber sie wird nicht fallen. Sie wird nie fallen. Johannes sieht in der Offenbarung am Ende des Kampfes die Überwinder mit Jesus auf dem Berg Zion stehen. Er kennt dieses Bild, Offenbarung 14 ist das. Sie haben seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihrer Stirn. Kein Makel und auch keine Verletzung ist an ihnen. Ähnlich wie bei den drei Freunden Daniels, als sie aus dem Feuerofen Nebukadnezars kamen, nicht mal einen Brandgeruch konnte man an ihnen feststellen. So vollkommen ist der Schutz, den Jesus allen zugesagt haben hat, die ihm vertrauen. Und nun zum Schluss noch ein schönes Wort an uns alle, was ich persönlich auch sehr schätze. Sie schreibt in Schatzkammerband 3, die Zeit für eine gründliche Erneuerung ist gekommen. Wenn sie beginnt, wird Gebetsgeist alle Gläubigen erfüllen und Uneinigkeit und Streit aus der Gemeinde verbannen. Alle, die bisher nicht in christlicher Gemeinschaft lebten, werden sich eng zusammenschließen. Die Schranken, die die Gläubigen voneinander trennten, werden niedergerissen. und Gottes Diener werden in der Lehre übereinstimmen. Der Herr wird mit seinen Dienern zusammenwirken. Ihr Lieben, es gibt also keinen Grund zur Beunruhigung oder zur Angst. Wir sollten nur zusammenstehen und unser Leben ganz und völlig Gott weihen, dass es nichts in unserem Leben gibt, was uns wichtiger ist als unsere Beziehung zu Jesus. Dann trägt er die Verantwortung für unser Leben und wird uns sicher für sein baldiges Kommen vorbereiten und für das ewige Leben. Der Herr segne uns. Amen.